Einen schönen guten Morgen. Wir schließen heute die Predigtreihe ab zwischen Wüste und Wunder. Ich hoffe, ihr habt möglichst viele dieser Teile mitgenommen. Ich fand, das war eine sehr, sehr bereichernde Predigtreihe. Ich war auch nicht immer hier, aber habe mir die Predigten nachgehört. Also auch vielen Dank an Thomas zum Beispiel, der gepredigt hat über das Schabbat. Und über den Moment, wo sie kurz davor sind, auszuziehen. Auch an Sammy, danke für die Predigt über die Plagen und die weiteren Predigten, die gehalten wurden. Also hört ihr auf jeden Fall nach, das lohnt sich sehr. Nun, die Predigtreihe zum Exodus muss ja auch irgendwie den Exodus behandeln. Wir haben jetzt das ganze Vorgeplänkel behandelt und die ganze Vorgeschichte. Und jetzt kommen wir heute zum tatsächlichen Auszug aus Ägypten. Und ich habe die Predigt betitelt mit dem Thema falsche Freiheit. Fragezeichen. Falsche Freiheit. Ich beschäftige mich gerade sehr, sehr viel mit diesem Thema Freiheit. Seit ungefähr 3 Monaten mache ich ganz intensive Studien und Forschungen zu diesem Thema für meine andere Arbeit, weil ich dazu ein paar Videos aufnehmen möchte. Ich werde heute nicht diese ganzen Fragen behandeln wie Calvinismus und Arminianismus, also sind wir für die Hölle vorherbestimmt und so. Das ist an anderer Stelle mal dran. Aber ich möchte heute über ein bestimmtes Problem sprechen, das mit dem Thema Freiheit zusammenhängt und das auch das Volk ausdrückt, als es aus Ägypten herauszieht. Und wir lesen jetzt einen Text aus Exodus 14. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen oder auftippen oder am Bildschirm mitlesen. Als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk. Und sie sprachen: Was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm auch 600 auserlesene Streitwagen mit und alle übrigen Streitwagen in Ägypten und Wagenkämpfer auf jedem. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Kindern Israels nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. So jagten ihnen die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao und mit seiner Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pihahiroth gegenüber Baal-Zephon. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen. Und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr. Und sie schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose: Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Ein sehr eindrucksvoller Text, der vielfach schon verfilmt wurde. Und hier kommt eine sehr interessante Frage. Eine Frage, die wir auf dieser Folie hier finden. Wäre es für uns nicht besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben? Was für ein seltsamer Satz, oder? Wenn man diese ganze Geschichte sich anschaut, diese ganzen Predigten sich nochmal vor Augen führt, wie sehr dieses Volk gelitten hat, wie sehr sie geschrien haben zum Herrn: Befreie uns. Wie große und starke Kraft Gott anwenden musste, um dieses Volk zu befreien. Und nun stehen sie da und sagen: Eigentlich wollten wir gar nicht raus. Wir wollen lieber den Ägyptern dienen, als in der Wüste sterben. Diese Frage, die hier aufkommt, die wird nicht nur hier gestellt. Die Grundfrage, die hier lautet, ist: Ist es wirklich besser, in eine Freiheit mit Gott zu gehen, oder ist es nicht besser, in dem zu verbleiben, wo ich bin? Das ist die Frage, die hier gestellt wird. Und diese Frage kommt an mehreren Stellen der Bibel. Wir finden sie zum Beispiel später im Propheten Maleachi. In Maleachi 3 sagt zum Beispiel der Prophet, dass das Volk eine Klage gegen Gott erhebt. Und die Klage lautet: Wenn wir die Ungläubigen, wenn wir die gottlosen Menschen anschauen, dann geht es denen gut. Die sind erfolgreich, reich, gesund und so weiter und so fort. Was bringt es uns, dem Herr der Heerscharen zu dienen? Das ist die Frage, die gestellt wird. Was bringt uns denn der ganze Bums hier, wenn es uns dann doch nicht gut geht? Was bringt uns denn all das Wirken Gottes, wenn wir am Ende immer noch Angst haben, wenn wir am Ende immer noch Hindernisse haben und wenn wir vielleicht sogar in noch größere Schwierigkeiten kommen, als wir davor hatten? Was bringt es uns? Ich meine, lasst uns nicht naiv sein. Christen sind nicht die glücklichsten Menschen der Erde. Es gibt sehr, sehr glückliche Menschen, die Wohlstand haben, Freunde, Erfolg. Und die sagen: Ich habe kein Bedürfnis nach Gott. Ich bin sehr glücklich. Ich glaube, es ist nicht richtig, diesen Menschen immer einzureden: Nein, eigentlich bist du depressiv. Nein, sind sie nicht. Sie sind glücklich, sie fühlen sich glücklich. Christen sind nicht die erfolgreichsten Menschen der Erde. Christen sind nicht die gesündesten Menschen der Erde, jedenfalls nicht per se. Und diese Frage bekomme ich ganz oft, besonders in unserem noch Wohlstandsland. Ich habe kein Bedürfnis nach Gott, warum sollte ich? Warum sollte ich diese Schritte wagen, von denen die Christen ja immer sprechen: Ja, der Schritt des Glaubens, das ist ein großer Schritt. Ja, warum sollte ich? Warum sollte ich? Geht es mir ohne Gott nicht besser? In manchen Bereichen vielleicht ja. Es gibt Bereiche meines Lebens, da könnte ich mein Gewissen beruhigen und es würde mir subjektiv gesehen besser gehen, wenn ich nicht ständig das Wort Gottes vor mir hätte, das mir andere Dinge sagt, die ich leben soll. Ich könnte mein Gewissen beruhigen und sagen: Nein, mein Lebensweg ist super. Aber ich glaube, die Frage können wir ausweiten. Geht es mir nicht manchmal ohne eine Operation besser? Ich meine, es gibt Operationen, die sind sehr langwierig und sehr kompliziert und fordern mich heraus. Sollte ich wirklich die OP vollziehen lassen oder sollte ich nicht lieber mit den Schmerzen leben, die ich ja schon kenne? Geht es mir mit der Sucht, die ich habe, nicht besser? Jeder, der suchtkrank ist, weiß, wenn man von der Sucht loskommen möchte, geht es einem sehr schlecht. Wenn man nach etwas süchtig ist, das können verschiedene Dinge sein, aber sobald mir das fehlt, geht es mir schlecht. Und da könnte die Frage kommen: Ging es mir nicht eigentlich besser, als ich das einfach konsumiert habe? Ob das jetzt Drogen sind oder Pornografie oder sonstige Dinge? Ging es mir nicht besser? Die Frage, die sich hier stellt, und das ist die große Frage, die auch dieser Text aufwirft, ist: Was ist wahre Freiheit? Dieser ganze Exodus-Prozess ist ja ein Freiheitsprozess. Es geht darum, dass sie in Sklaverei sind und in Freiheit kommen wollen. Aber was ist wahre Freiheit? Bedeutet wahre Freiheit: Mir geht es immer gut? Schwierig zu sagen. Wer von uns ist dann wirklich frei? Dann müssten wir sagen, sind die Menschen frei, die am meisten Geld haben und am wenigsten Hindernisse. Das sind dann die freiesten Menschen. Aber die Erfahrung zeigt und Berichte von genau diesen Menschen zeigt, das ist nicht das ganze Bild. Es gibt unglaublich reiche und erfolgreiche Menschen, die sich weder glücklich noch reich fühlen, noch frei fühlen. Um herauszufinden, was Freiheit wirklich bedeutet, müssen wir eine Gesamtschau auf die Bibel wagen, die auch das Evangelium von Jesus Christus mit einbezieht. Und es gibt einen sehr interessanten Text über Freiheit im Johannesevangelium, den ich jetzt ebenfalls mit euch lesen möchte. Johannes 8, die Verse 31 bis 36. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und wir sind nie jemals Knechtes gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht bleibt nicht im Haus. Der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, seid ihr wirklich frei. Spätestens an diesem Text muss sich doch ein ehrlicher Leser die Frage stellen, also mal ganz ehrlich, was bitte ist dann Freiheit? Ich glaube an Jesus, manche von euch glauben an Jesus schon 20, 30, 30 Jahre und lesen vielleicht diesen Text und stellen sich zu Recht die Frage, warum ist dann in meinem Leben nicht alles in Ordnung? Wenn doch Jesus sagt, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und du schaust dein eigenes Leben an und merkst, ich stecke aber immer noch in einer Sucht. Warum? Vielleicht schaust du dein Leben an und siehst, du hast eine ganz starke Limitierung durch deinen Körper, was ich zum Beispiel auch erlebe. Du schaust deine eigenen Unzulänglichkeiten an, weil du vielleicht krank bist, weil du vielleicht eine körperliche Einschränkung hast. Und du fragst dich, wo ist diese Freiheit? Vielleicht schaust du deine eigene Psyche an, deine Nöte, Ängste. Und du fragst dich zu Recht, wo ist diese Freiheit, die mir Jesus hier verspricht? Offensichtlich meint Jesus hier keine Sentimentalität. Offensichtlich meint Jesus hier nicht einfach nur ein Gefühl von Glücklichsein. Denn wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, und ich würde behaupten, Jesus war der freieste Mensch überhaupt, denn er war kein Knecht der Sünde. Er war der Einzige, der nicht sündigen musste. Aber Jesus endete in Gefangenschaft. Der wahre Freiheitsbegriff, den Jesus also repräsentiert, hat offensichtlich nicht nur etwas mit äußeren Umständen zu tun. Nicht damit zu tun, wo er festgehalten wird. Nicht damit zu tun, wo er am Ende landet. Wer ihn bespuckt hat, wer ihn gegeißelt hat. Sondern der Freiheitsbegriff, den Jesus lehrt, der geht viel tiefer. Für die ganz Interessierten unter euch, der griechische Begriff hier von Freiheit ist Eleutheros. Und da gibt es ein Wort, das ist mit einem Wort bei uns verwandt, nämlich Leute. Ja, also es kommt von einem altgermanischen Wort und so weiter, Leut und so, ne? Das würde jetzt zu weit führen, aber das hat etwas mit Zugehörigkeit zu tun. Also sehr interessant, Freiheit in der Antike war tatsächlich die Frage, bin ich einem Volk zugehörig oder nicht? Das ist interessant, woher kommt das? Nun, schon im Alten Testament sehen wir zum Beispiel, dass es Zugehörigkeiten im Volk Israel gab, die Juden, die dann frei waren. Und dann gab es Sklaven. Und Sklaven gehörten nicht wirklich zum Volk. Sie hatten nicht dieselben Rechte. Sie lebten zwar dort unter den Juden, aber sie hatten nicht die gleichen Rechte wie ein Jude. So war es auch im Römischen Reich. Ja. Das heißt, da gab es dann Sklaven durch die Eroberungsfeldzüge, aber die gehörten nicht zu diesem Volk. Also waren sie unfrei. Sie waren zwar dort, aber sie hatten nicht dieselben Rechte. Also daher kommt so ein bisschen der Freiheitsbegriff hier im Altgriechischen. Und deswegen, glaube ich, stellen auch die Pharisäer hier die Frage, ja Moment mal, wir sind Abrahams Same. Also wir gehören ja zum Volk Gottes, damit sind wir frei. Genauso könnten wir es ja auch sagen, ne? Wir sind ja Christen, also sind wir ja frei. Ja, muss ja so sein. Und Jesus antwortet, diese Vorstellung ist falsch. Nur weil du zu einer Gruppe dazugehörst, heißt das nicht, dass du frei bist. Sondern er sagt, wenn du das tust, was dich unfrei macht, bist du unfrei. Wenn du das tust, was dein Leben knechtet, wenn du das tust, was dein Leben zerstört, bist du unfrei. Und übrigens, wenn die Pharisäer hier sagen, wir sind nie jemand des Knechtes gewesen, dann schaut euch mal die Geschichte Israels an in den letzten 400 Jahren vor Jesus. Die waren ständig in Gefangenschaft. Ja. Der Grundbegriff von Freiheit, auch in der Philosophie, kommt immer zum selben Punkt. Die Frage bedeutet, bestimmt jemand anderes, was ich tue, oder kommt die Bestimmung meines Lebens aus mir selbst heraus? Das ist die große Frage, die immer gestellt wird. Bin ich von außen bestimmt und kann das nicht beeinflussen und will es auch nicht? Oder kommt die Bestimmung meines Lebens aus mir selbst heraus? Und Jesus sagt, genau das ist das Problem. Denn das Grundproblem unserer Lebensbestimmung sind nicht die äußeren Umstände, sind nicht die Politiker, die unfrei machen, sind nicht die Krankheiten, die unfrei machen, sondern die Grundausrichtung unseres Lebens liegt in unserem Herzen. Die Grundausrichtung unseres Lebens liegt in unseren tiefsten Sehnsüchten, Wünschen, Gedanken. Und Jesus sagt, diese Grundausrichtung unseres Lebens hat ein Riesenproblem, denn sie geht in den Tod. Die Grundausrichtung unseres Lebens ist Sünde. Schnelle Befriedigung, aber langfristiger Tod. Und wenn wir uns wieder in die Geschichte von Israel begeben, dann war genau das das Problem. Sie waren fremdbestimmt. Sie hatten ja eine Bestimmung, richtig? Schon seit vielen, vielen Jahrhunderten. Nämlich das Versprechen, das Gott Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat. Ihr werdet ein eigenes Volk sein in einem eigenen Land. Und Generation über Generation wird dieses Wort vermutlich mündlich erst einmal weitergegeben. Hey, irgendwann führt uns Gott in dieses neue Land und wir werden ein eigenes Volk sein. Und sie finden sich vor in einer Fremdbestimmung, von einer fremden Kultur. Ihr müsst euch überlegen, das war ja nicht einfach nur, die haben da unter sich gelebt und hatten ihre eigene Kultur. Nein, die ägyptische Kultur hatte ja einen ganz maßgeblichen Einfluss. Wenn Sklaven den ganzen Tag unterwegs sind und ihre Kinder vielleicht sogar mitmachen müssen und die ägyptischen Kinder da dabei sind, dann erzählen sie von den ägyptischen Göttern und spotten vielleicht auch und sagen, wo ist denn euer Gott, der so stark sein soll? Ihr seid unsere Sklaven. Sie hören die Art und Weise, wie Ägypter denken, wie sie sprechen. Und all das hat einen Einfluss auf sie und bestimmt sie fremd. Und genauso sind auch wir eigentlich nicht für diese Welt bestimmt, sondern auch wir in dieser Welt sind fremdbestimmt. Denn das, was uns umgibt, ist fremd für uns. Für jeden, der Jesus Christus erkannt hat, ist diese Welt ein Stück weit fremd. Wir bemerken, dass hier etwas nicht passt, dass das nicht mein Zuhause sein kann, dass das nicht das letzte Wort sein kann, das hier gesprochen wird. Und jeder, der einen Menschen verliert, der stirbt, der kennt dieses Gefühl, hier stimmt was nicht. So sollte das nicht sein. Das Problem Israels war also, sie waren nicht, was sie sein sollten. Und ich glaube, das ist eines der Grundproblematiken von jedem Menschen. Wir sind nicht, was wir sein sollten. Deswegen sind wir unfrei. Wir sind nicht, was wir sein sollten. Wie werden wir frei? Das ist doch die große Frage. Wie finden wir heraus, wer wir wirklich sein sollen und wie können wir diese Person sein? Und ich habe darauf keine einfache Antwort. Ich teile die Probleme und die Sorgen des Lebens. Und in meinem Leben habe ich viele Fragen, warum das so ist. Ich wäre oft gerne stärker, körperlich zum Beispiel. Und ich glaube an einen Gott, der heilt. Aber er hat mich noch nicht geheilt. Und das verursacht ein Empfinden von, so sollte es nicht sein. Ich habe Sorgen, Ängste und Nöte, die mit meiner Geschichte zusammenhängen und bei denen ich teilweise auch Hilfe brauche. Und in diesen psychischen Problemen stelle ich mir die Frage, sollte das so sein? Und meine Antwort ist nein, eigentlich sollte es nicht so sein. Und ich glaube an einen Gott, der Dinge ändern kann. Ich glaube an einen Gott, der heilen kann, auch in der Psyche. Aber ich bin noch nicht geheilt. Und ich habe dieses tiefe Empfinden, das sollte nicht so sein. Und dieses Empfinden von, das sollte nicht so sein, ruft bei uns ganz unterschiedliche Reaktionen hervor. Eine Reaktion sehen wir bei Israel. Dann will ich lieber ins Alte zurück. Dann gebe ich mich lieber zufrieden mit einem Leben, das ich kenne, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn es schrecklich ist, auch wenn es überhaupt nirgendwo hinführt. Aber lieber ich lebe in meiner bekannten Sünde, als immer zu hoffen, dass es besser wird. Ich kenne diesen Gedanken gut. Wenn man zum Beispiel suchtkrank ist, dann kann dieser Gedanke irgendwann kommen. Ich kämpfe einfach nicht mehr dagegen. Dann gebe ich mich einfach lieber hin, anstatt immer das Gefühl zu haben, ich muss dagegen ankämpfen und ich schaff's nicht. Dann lasse ich es lieber laufen. Vielleicht kennen manche von euch diesen Gedanken. Eine andere Reaktion ist, sich selbst anzuklagen. Dieser Gedanke von, so sollte es nicht sein, wird zu einem, ich sollte nicht sein. Ich bin falsch. Ich bin schlecht. Ich habe versagt. Und dieser Gedanke führt dich nirgendwo hin, außer in den Tod. Am Ende löst du dich damit selbst auf. Du willst dich selbst mit diesem Gedanken zerstören. Und dieser Gedanke ist eine Lüge. Er macht dich unfrei. Genauso versuchen wir dann anderen die Schuld zu geben. Der Klassiker ist ja bei Adam und Eva. Adam und Eva versagen. Sie verfehlen ihr Ziel. Sie kommen in Unfreiheit. Auch sich selbst gegenüber. Sie empfinden sich plötzlich als, so sollte es nicht sein. Sie waren ja nackt. Und plötzlich erkennen sie, oh, ich bin nackt und das sollte nicht so sein, obwohl Gott sie so geschaffen hat. Also auch sie empfinden dieses Gefühl. Und was machen sie dann als Reaktion? Naja, Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, also er macht sogar Gott einen Vorwurf, und seiner Frau, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Und Eva sagt, ja, aber die Schlange hat mich verführt. Das heißt, eine weitere Reaktion ist, ich gebe einfach anderen die Schuld. Ich gebe anderen die Schuld und dann gehe ich auf Facebook und schreibe ganz viele Kommentare und irgendwelche Beiträge und streite mich da mit Leuten und versuche meine Wut loszuwerden, so wie es Israel auch bei Mose macht. Ja, Mose, du bist schuld. Wir haben dir gesagt, wir wollen nicht. Was ja gar nicht stimmt. Ich meine, sie sind ja mitgekommen. Und plötzlich sagen sie ihm, du bist schuld, Mose. Du bist schuld. Hättest du uns nicht hier diesen Floh ins Ohr gesetzt, dann wären wir gar nicht mitgekommen. Also ihr merkt, dass Israel genau diese Reaktion zeigt. Der Gedanke, so sollte es nicht sein, kann uns erschlagen, weil wir gerne die Kontrolle über unser Leben hätten. Ich glaube, wir alle wollen eigentlich die Kontrolle über unser Leben. Und diese Illusion müssen wir aufgeben. Du wirst niemals die Kontrolle über dein Leben bekommen. Jedenfalls nicht vollumfänglich. Die Bibel ruft uns dazu auf, über bestimmte Dinge die Kontrolle zu bekommen. Tatsächlich. Bei Kain und Abel zum Beispiel im Alten Testament sagt Gott, die Sünde klopft an dein Herz, du aber herrsche über sie. Also wir sollen es auch nicht einfach hintreiben lassen. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Aber die Illusion, dass du dein Leben kontrollieren kannst, dass du dein Leben ins jedes Jahrzehnt planen kannst, ist eine Illusion. Und egal welches Weltbild du hast, und ich meine, das Thema Freiheit ist ein großes Thema, mit dem sich jede Weltanschauung beschäftigt. Egal welche Weltanschauung du dir anguckst, du kommst nicht drum herum zu sagen, diese Form von Freiheit gibt es nicht. Du kannst nicht tun, was du willst. Das funktioniert nicht. Freiheit bedeutet vielmehr, Dein Leben ist auf das Gute ausgerichtet. Ich glaube, das ist der Kern von dem, was die Bibel über Freiheit lehrt. Dein Leben ist auf das Gute ausgerichtet. Die Bibel lehrt, du kannst nicht autonom sein. Es gibt so viele Kräfte in diesem Leben, die auf dich einwirken. Dazu sind wir Biologie und auch da gibt es Einflüsse, die wir gar nicht kapieren. Und wenn ich an deinem Gehirn rumdoktoren würde, dann würden sich auch viele Dinge ändern. Wir haben nicht so viele Dinge in unserer Hand. Und die Frage ist, welche Kräfte wirken auf uns und wo treiben die uns hin? Und wahre Freiheit, laut dem Neuen Testament, bedeutet nicht, du bist jetzt frei zu tun und zu lassen, was du willst. Paulus sagt im Neuen Testament, so sind wir nun statt Knechten der Sünde, Knechte der Gerechtigkeit geworden. Wir haben nicht eine Freiheit bekommen, in der wir die Herren geworden sind, sondern wir haben einen neuen Herrn bekommen. Und die Bibel zeigt uns hier ein wahnsinnig schönes Bild, auch in den Gesetzen von Sklaven. Denn ein Sklave konnte zum Beispiel freigekauft werden und dann konnte er im Haus seines Herrn dienen oder er konnte tatsächlich freigelassen werden. In vielen Fällen war es für diesen Sklaven besser, dass er bei seinem neuen Herrn bleibt, wenn sein Herr gut ist. Wir denken immer, das höchste Ziel für einen Sklaven wäre, dass er ganz freigelassen wird. Es kann aber sein, dass er dann keine 2 Wochen überlebt. Manchmal war es besser, einem guten Herrn zu dienen, weil man dort geschützt ist, Sicherheit hat, Freiheiten bekommt und dennoch einen Auftrag hat. Der Auftrag unseres Lebens ist nicht, uns selbst zu genießen und unsere Freiheit zu maximieren. Der Auftrag unseres Lebens ist, dem Guten nachzugehen. Dem Guten nachzugehen. Und alles dafür zu tun, dass unser Leben in dieser Bahn verläuft. Und die einzige Möglichkeit, wie dein Leben wirklich auf das Gute ausgerichtet sein kann, ist, wenn du auf das Gute als Ziel ausgerichtet bist. Und ich gehe davon aus, dass es nur einen gibt, der wirklich gut ist. Und das ist Gott. Die Bibel sagt, alles, was gut ist, kommt von Gott. Bei ihm gibt es keinen Wechsel von Licht und Finsternis. Und ich verstehe nicht, was Gott tut. Ich verstehe auch seine Freiheit nicht. Ich verstehe nicht, warum er nicht zum Beispiel alle Menschen heilt. Oder ich verstehe nicht, warum er wenigstens verhindert, dass kleine Kinder Krebs bekommen oder so. Ich verstehe das nicht. Und ich bin nicht Gott. Ich kann das nicht erklären. Aber es gibt eine Sache, die Gott bewiesen hat. Nämlich, dass er gut ist. Und er hat das bewiesen, indem er selbst Mensch wurde, alles Leiden auf sich nahm, freiwillig unser Leben durchlebte, mit Ängsten, Nöten, Sorgen, Leid, Hunger, Durst, alles, was Gott nicht empfinden müsste. Er begab sich selbst in Unfreiheit, hin und her geworfen von allen möglichen Kräften, am Ende geschlagen und gefesselt. Damit wir frei werden. Nicht damit alles in unserem Leben glatt läuft. Nicht damit da kein Meer mehr ist, sondern eine Oase. Sondern damit unser Leben auf das Gute ausgerichtet werden kann und ein Ziel erreicht. Wahre Freiheit bedeutet, dein Leben erreicht ein Ziel. Das ist wahre Freiheit. Denn wenn dieser Weg und dieses Ziel das ist, was wir eigentlich brauchen, das ist, was wir eigentlich sogar uns wünschen im tiefsten Herzen. Dann können wir vielleicht nicht alles tun, was wir uns denken können. Aber wir haben auch nicht die Notwendigkeit oder den Wunsch, etwas anderes zu tun. Denn dann haben wir den besten Weg gefunden, den es gibt. Was bedeutet das für mich konkret? Ich sehe in meinem Leben sehr viele Unzulänglichkeiten. Aber ich habe eine Hoffnung. Mein Leben ist auf das Gute ausgerichtet. Mein Leben kommt zum Ziel. Nicht wegen meiner Leistung, nicht wegen meinem Körper und nicht wegen meiner Psyche, sondern wegen Jesus Christus allein. Mein Leben kommt zum Ziel, weil jemand das Ziel bereits erreicht hat, weil da jemand bereits in der Ziellinie steht, weil dieses Meer bereits geteilt ist, weil da bereits ein Weg geebnet wurde, den ich sehen kann, auch wenn ich nicht weiß, wie jeder Schritt laufen wird. Aber ich sehe das Licht am Ende dieses Weges und ich laufe darauf zu. Und ich glaube, solange ich das tue, bin ich frei. Denn wenn dann ich hinfalle, dann sagt mir derjenige, der da am Ende steht, steh wieder auf. Du darfst wieder aufstehen. Was die Ägypter nicht tun durften im Übrigen. Denn die Ägypter versinken im Schlamm. Die Bibel sagt, dass Gott selbst die Rede der Ägypter zerbrach, dass sie nicht mehr weiter konnten. Der Mensch versinkt im Schlamm des Lebens. Außer da steht ein Gott, der sagt, du darfst wieder aufstehen. Und ich helfe dir. Und wenn du 7-mal fällst, dann stehst du wieder auf. Das ist Freiheit. Da steht ein Gott, der mir sagt, auch wenn du mal rechts und links abgewichen bist, ich bahne dir einen neuen Weg. Da, wo du an einen Punkt gekommen bist, wo ein Meer vor dir ist, durch das niemand hindurch kann, bahne ich dir einen Weg. Und wenn du dich selbst bezeichnest als den größten Sünder der Welt, dann sage ich dir, da ist auch ein Weg für dich. Da ist ein Weg für dich. Das letzte Wort ist nicht die Sünde. Das letzte Wort ist Jesus, der sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das ist das letzte Wort, das gesprochen wird. Und wenn du dir erlaubst, aus deinem Matsch und Dreck aufzustehen, und diesem Jesus nachläufst, dann wird er einen Weg bahnen. Und wenn du in tiefsten Nöten steckst und in tiefster Krankheit, dann kann ich dir nicht versprechen, dass dein Weg leicht wird. Denn wenn wir uns das Volk Israel angucken, dann sehen wir, ihr Weg war nicht leicht. Nachdem sie aus dem Meer rausgekommen waren, lief nicht alles perfekt. Ganz im Gegenteil. Sie hatten sofort Hunger und Durst. Sofort Nöte. Aber diese Säule, die übrigens 40 Jahre lang sie begleitet, die ging ihnen immer voraus. Die Säule, die Gott war. Die Wolken- und Feuersäule. Und immer wieder lesen wir, wenn Gott sich erhob, schlugen sie ihr Lager auf und gingen hinterher. Weil sie wussten, dieser Gott bahnt uns einen Weg in das neue Land. Dieser Gott hat einen Weg für mich. Und dieser Gott erreicht sein Ziel mit mir. Vielleicht werde ich in meinem Leben nie ganz gesund sein. Vielleicht werden meine Probleme sogar größer. Das weiß ich nicht. Aber eines weiß ich. Mein Gott ist gut. Das weiß ich. Und alles, was er mir schon geebnet hat, versteht ihr, Israel sieht hinter sich und sieht nur stürmende Ägypter. Aber sie sehen nicht ein Land, aus dem Gott sie befreit hat. Und sie schauen nach vorne und sie sehen nicht das neue Land, sie sehen nur ein Meer. Was, wenn wir zurückschauen können und sagen können, wo hat Gott eigentlich schon alles Wege geebnet für mich? Für mein Leben gilt, Gott hat mich bereits im ersten Lebensjahr vor dem Tod bewahrt. Und ja, das vergesse ich manchmal. Aber das war mein Exodus. Sie sind ja bereits draußen. Sie sind ja schon befreit. Gott hat ja schon alles getan. Und genauso gilt es für dich. Dein Weg in die Freiheit wurde vor 2000 Jahren schon geebnet. Der wurde schon geebnet. Und wenn du auf dein Leben zurückguckst, dann kannst du vielleicht nicht sagen, da ist alles gut gelaufen. Aber vielleicht atmest du jetzt einmal kurz durch und realisierst, du lebst. Du bist hier. Du bist am Leben. Du kannst atmen. Du hast einen Herzschlag. Und solange das gilt, ist das letzte Wort nicht gesprochen. Solange das gilt, sagt die Bibel, noch heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. solange das gilt, kannst du einen Weg einschlagen, den Jesus dir anbietet. Und der heißt, lege deine Wege ab. Das, was du denkst, was Freiheit bedeutet, leg es mal vor mich hin. Und dann lass mich dir einen neuen Weg zeigen. Und vielleicht traust du dich, diesen Weg einzuschlagen. Vielleicht traust du dich, deine eigenen Ansprüche von deinem Leben mal abzulegen. Ansprüche, die dich vielleicht mehr knechten als alles andere. Und vielleicht erlaubst du dir selbst, einmal zu sagen, wenn ich sowieso nicht alles in der Hand habe und wenn ich auch nicht weiß, wohin es geht und wenn ich eigentlich so ziemlich gar nichts weiß, was, wenn ich mir das nehme, was ich weiß? Jesus lebt. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Und in dem Moment, wo du das tust, glaube ich, dass eines passiert. Es wird nicht bedeuten, alles läuft prima. Aber eine Realisierung wird kommen und die lautet, du bist zu Hause. Wenn du Jesus kennengelernt hast, dann möchte ich dir eines sagen. Du bist zu Hause. Und Paulus sagt, wir sind mit unserem Körper noch hier. Aber unser Geist ist bereits mit Jesus verbunden. Und es bedeutet nicht, dass wir hier ein Leben haben und dann nochmal ein Leben, sondern was die Bibel lehrt, ist, wir haben ein Leben. Und wenn du sterben wirst, dann sagt die Bibel, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Dein Leben wird nicht enden. Du wirst nur woanders hingehen, nämlich in dein vollkommenes Zuhause. Aber wenn du jetzt schon Jesus hast, dann darf dein Herz bereits jetzt sagen, auch wenn es dein Körper, auch wenn es die Umstände noch nicht wissen, aber dein Geist kann es wissen, ich bin zu Hause. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Ich bin wertvoll in Gottes Augen. Ich habe eine Zukunft vor mir. Ich werde leben. Und zwar ohne meine Krankheit, ohne meine Sünde, ohne meine Schwachheit, ohne meinen Therapeuten, ohne meine psychischen Probleme. Ich werde leben. Wenn du das realisierst, bist du frei. Dann bist du zu Hause. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Ich lade dich ein, heute Morgen nicht eine Entscheidung zu treffen, weil auch das können wir manchmal. Auch unsere Entscheidungsfähigkeit ist sehr geprägt und getrübt von vielen Dingen. Aber ich glaube, dass da etwas in uns ist, was antworten kann. Vielleicht können wir nicht entscheiden, welche Signale wir alles raussenden. Aber vielleicht können wir ein Empfänger sein für ein Signal, das zu uns kommt. Und das ist der Geist Gottes. Die Bibel sagt, wir sind dafür empfänglich, Botschaften auch aus einer geistlichen Welt zu empfangen. Und ich glaube, dass hier eine Botschaft heute Morgen gegenwärtig ist, weil ein lebendiger Gott gegenwärtig ist, der zu deinem Herzen spricht. Und ich möchte keinen Druck machen, zu sagen, du musst dich jetzt für irgendwas entscheiden. Aber ich möchte dich einladen, deinen Empfänger anzuschalten, dein Radio nicht auszudrehen, wenn dieses Signal kommt, sondern deinen Empfänger anzuschalten und zu sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt und wenn du wirklich der bist, der du sagst, gut, vollkommen, gerecht, wenn das stimmt, dann führ mich nach Hause. Vielleicht findest du den Weg nicht selbst. Vielleicht findest du schon lange den Weg ins Gebet nicht mehr, weil du einfach aufgegeben hast zu beten. Vielleicht findest du schon lange den Weg in die Bibel nicht mehr, weil du sagst, das bringt alles nichts. Und ich kann das sehr gut nachempfinden. All das hatte ich auch schon. Und dann bleibt nur noch eine Sache. Wenn das hier nicht mein Gott ist, was es nicht ist, und wenn meine Gefühle nicht mein Gott sind, und wenn mein Gebet nicht mein Gott ist und auch nicht meine Sicherheit, was ist dann meine Sicherheit? Der Gott, der treu ist, auch wenn ich untreu bin. Der Gott, der befreien kann, auch wenn ich gefangen bin. Der Gott, der da ist, auch wenn ich es nicht bin. Der Gott, der liebt, auch wenn ich mich ungeliebt fühle. Und ich lade dich ein, jetzt in dem nächsten Lied deinen Empfänger anzuschalten und einfach mal ein ganz kindliches, einfaches Hinterspüren zu erlauben. Hey, was ist da eigentlich los? Wo sind Ketten in meinem Leben? Wo sind Unfreiheiten in meinem Leben? Wo merke ich, dass ich alles andere bin als frei? Wenn du das empfindest, dann sprich ein ganz einfaches Gebet für dich selbst. Gott, führ mich auf deinen guten Weg. Amen.